Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Bei Anruf nackt, so heißt das Buch über ihre Erfahrungen bei der Partnersuche im Internet, geschrieben von Ulrike Bornschein. Heute ist sie hier bei mir zu Gast in den Radio Berlin Popsternen. Schönen guten Abend.
Hallo.
Haben Sie denn den Mann fürs Leben gefunden?
Nein.
Woran lag's?
Vermutlich lag es an mir und daran, dass der richtige Mann vermutlich nicht dabei war.
Manchmal verändert ja ein einziger Satz ein ganzes Leben, das war bei Ihnen auch so.
Das war bei mir ganz genauso. Mein damaliger Partner sagte mir, dass meine besten Tage vorbei seien und der Prinz auf dem weißen Pferd nicht mehr vorbeigeritten käme. Und meine Reaktion darauf war nicht so, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat, nämlich zu sagen, oh, da ist ja der Ersatzprinz, sondern zu sagen, einen Ersatzprinzen will ich nicht. Und dann habe ich mich relativ schnell getrennt, weil ich dachte, diese Analyse von der Gegenseite ist so, dass sie dann für ein gemeinsames Leben nicht mehr tragen würde. Und habe dann mit Anfang 40 festgestellt, dass es notwendig ist, mal zu schauen, wie ist denn eigentlich so der eigene Marktwert? Also mit dieser relativ nüchternen Ausgangssituation bin ich dann ins Internet gestartet.
Wie haben Sie da angefangen?
Also erstmal habe ich eine Weile ziel- und sinnlos herumgesäppt, wie man das wahrscheinlich immer so macht, wenn man auf der Suche nach neuen Dingen ist, und habe dann festgestellt, dass es eine große, nicht ganz so groß und jetzt fast schon unüberschaubar große Zahl von Portalen gibt wie heute, einige Jahre später. Und habe dann festgestellt, dass bestimmte Portale für mich nicht das Richtige sind und habe mich dann auf zwei konzentriert, die auch vom Marketing und von der Werbung her eher so das hochklassige und besser ausgesuchte, auch mit psychologischen Tests unterlegte, angeboten haben. Und das schien mir eher meine Kragenweite zu sein. Und dann habe ich mich in zwei Portalen registriert, was auch mit ein bisschen Aufwand und auch ein bisschen Geld verbunden ist. Also man wird da dann zu einem umfangreichen Test eingeladen und die Testergebnisse werden dann mit den Testergebnissen potenzieller Partner gematcht, wie sich das in der Partnersuchfachsprache nennt. Und dann haben sie eine unübersehbar große Zahl von potenziellen Partnern, wo sie denken, wow, wenn er da jetzt nicht drin ist, dann ist doch was falsch.
Und Sie selbst haben ja auch eine ganz interessante und witzige Beschreibung von sich selbst gegeben.
Ja, also wenn die als interessant und witzig rüberkommt, dann ist das natürlich sehr schön. Ich habe diese Selbstdarstellung oder dieses Profil ausgefüllt, nachdem ich eben bei den männlichen Profilen geguckt habe und immer so auf Stereotypen gestoßen bin. Also ganz viele Männer schrieben immer, also ein Tag ist für sie perfekt, wenn die Sonne scheint oder ähnliche Dinge. Und habe ich gesagt, Mensch, ich lebe in der Nähe von Hamburg, Wasserloch, wenn ich mich darauf verlassen würde. Also so rum geht's nicht. Mhm. Und dann dachte ich, da ich ja nicht im virtuellen Raum kleben bleiben möchte, sondern irgendwann möchte ich ja denjenigen auch treffen, dann ist es einfach sinnvoll, dicht an der Wahrheit zu bleiben und sich so möglichst unverzerrt, wie es nur geht, darzustellen, dass es natürlich in der Selbstwahrnehmung Selbstverzerrungen gibt, ist ganz klar. Aber ich habe mich ein bisschen bemüht, da doch der Realität den Vortritt zu lassen.
Lassen Sie uns mal dran teilhaben. Wie haben Sie sich denn vorgestellt?
Also es geht immer um so ganz normale Eckdaten, Name, Alter, Beruf. Da habe ich geschrieben, ich könnte prima ohne. Mein Wohnort war damals zwischen Berlin und Schleswig-Holstein in der Nähe von Hamburg angesiedelt. Über ein abgeschlossenes Studium konnte ich nicht verfügen und damit rumstrunzen. Ich habe ein erwachsenes Kind. Zum Thema Religion musste ich vermelden, dass ich religionsphilosophischen Opiaten abgeschworen hatte, dass ich Nichtraucher bin, dass ich einen Hund habe, den ich in der Zwischenzeit nicht mehr habe. Dass meine Eigenschaften im Selbstbild fantasievoll, humorvoll, warmherzig, nachdenklich und selbstbewusst sind, wobei man da sagen muss, das sind immer im Sinne von Ankreuztests, also fünf Punkte aus 150, die man da ankreuzen kann. Bei Freizeitgestaltung und Hobbys befindet es sich dann ähnlich, Musikgeschmack auch, das sind immer so Auswahlen aus vielen, die man da treffen kann. Und bei den Zeitschriften habe ich geschrieben, dass meine Lieblingszeitschriften Die Zeit, Brand 1, Titanic, Schöner Wohnen, Bunte Galla und Emma sind. Mhm. Bei der Beschreibung des Traummanns habe ich gesagt, dass es eigentlich ganz normal ist. Er muss nur aussehen wie Sean Connery, den Grips von Albert Einstein haben, den Komikfaktor von Kurt Krömer, der kommt aus Neukölln, so wie ich. Seine Einkommensverhältnisse müssten die von Dagobert Duck sein und bei allem anderen wäre ich kompromissbereit.
Und die Selbstbeschreibung, ich über mich, gibt es da, glaube ich, noch eine Rubrik. Was wäre denn perfekt für Sie als Tag?
Ich habe, also es wird nach diesem perfekten Tag gefragt und das sind solche Stereotypen, da habe ich immer versucht, mich ein bisschen drum herum zu wursteln und dann so die Dinge, die wichtig sind im Leben gesagt. Also für mich ist es schön, wenn ich entscheiden kann, was als nächstes passiert, wenn ich frei sein kann, ohne allein zu sein, wenn manchmal, und das passiert wirklich selten, aus einem Gespräch ein Gedankenfeuerwerk wird, und ansonsten finde ich Perfektion nicht so entscheidend.
Und nachdem Sie das nun so schön ausgefüllt hatten, wie ging es dann weiter? Wurden Sie selber oft angeklickt oder haben Sie wiederum da die Initiative ergriffen?
Also grundsätzlich ist es so, dass es nach allen Seiten offen ist. Es gibt nämlich Portale, in denen die Frauen freiwillig sind und nur die Männer kontakten können. Das fand ich sehr unemanzipiert. Also deswegen war für mich auch ganz klar, dass das natürlich in beide Richtungen gehen muss. In der Tat war es aber so, dass ich relativ viel Post von Männern bekam. So viel, dass ich also mit dem Abarbeiten erst eine lange Zeit gar nicht hinterherkam, sodass bei mir ist dann erst sehr viel später passierte, dass ich meinerseits aktiv Männer angesprochen habe.
Und nach welchen Kriterien haben Sie die dann weggeklickt oder entschieden, Mensch, da bleibe ich jetzt vielleicht mal dran?
Also das ist die Abteilung Intuition und Bauchgefühl. Also es gibt natürlich Selbstbeschreibungen, die so hanebüchen, doof, vordergründig, prollig, hochnäsig oder anders wieder herkommen, dass einem dann oder mir ist dann die Lust vergangen, möglicherweise dahinter zu schauen. Wohl wissend, dass das natürlich auch problematisch ist, denn nicht jeder ist ein Meister der Feder. Das ist mir also im Internet sehr häufig begegnet. Man muss natürlich eine Affinität zu Sprache und zu Schreiben haben und das haben viele Männer nicht. Insofern muss man da natürlich vorsichtig sein, aber grundsätzlich habe ich von der Löschtaste ausgiebig Gebrauch gemacht, ja.
Und als Sie dann aber anfingen, mit diversen Männern zu mailen, haben Sie da auch ziemlich schnell das Foto ausgetauscht?
Ja, und das war für mich ganz wichtig, weil ich denke, so der erste Blick, der erste Eindruck ist entscheidend. Und das ist auch andersrum von Männern überrascht zur Kenntnis genommen worden, weil, wie mir von Männern berichtet wurde, sind Frauen mit der Freigabe ihrer Fotos ganz, ganz vorsichtig. Also da sind große Ängste, also ob sie nicht erkannt werden wollen, ob sie ihrer äußerlichen Attraktivität sich nicht ausreichend sicher sind, wie auch immer. Und für mich war das immer ganz klar, raus mit dem Bild und auch anderen andersrum angucken. Und auch das ist dann wieder Initialzündung zum Löschen. Denn wenn klar ist, dass Socken und weiße Tennissocken in Sandalen präsentiert werden, ja, auch da stehe ich zu meiner grottengroßen Oberflächlichkeit, das ist nichts für mich.
Wobei man natürlich dem einen oder anderen Unrecht tun könnte, wenn man jetzt, sagen wir mal, auf keine Glatzen steht oder auf eben volles Haar und einer hat eben wenig Haare, dann sagt man gleich, nee, also das wäre jetzt nicht mein Typ, aber der könnte nun ganz besonders witzig sein, ganz besonders charismatisch. Was schade ist, dass man dem dann quasi nicht begegnet, weil man ihn von vornherein gleich wegklickt.
Da gebe ich Ihnen recht und ich würde da auch bitte nochmal eine Unterscheidung machen wollen. Also mir persönlich war es jetzt nicht so wichtig, ob 3 Haare oder 3 Millionen Haare noch auf dem Kopf sprießen oder ob das Sixpack unter 1 Kilo oder 5 Kilo Fett verborgen ist. Für mich waren eher auf Fotos so Haltungen und Hintergründe. Also wie sieht die Wohnungseinrichtung aus? Darf man Herren auf ihren großen Motorrädern bewundern? Schauen sie einen durch Insekten große Sonnenbrillengläser auf Skipisten an? Also das waren für mich eher so ausschlaggebende Faktoren, dass ich gesagt habe, wer schon beim ersten Bild so rumstrunzt oder wer auf einem ersten Foto seine Augen mit riesengroßen Sonnenbrillen verdeckt. Das hat bei mir eher den Impuls ausgelöst, denjenigen nicht treffen zu wollen, als jemand, der normal in Jeans und T-Shirt da steht und vielleicht nicht der Adonis ist. Und das ist auch, wenn ich mit anderen Frauen gesprochen habe, ein Phänomen. Frauen gucken nicht so sehr auf Äußerlichkeiten bei Männern, wie Männer das vielleicht glauben.
Und dann kam es zum ersten Date und das fand im Dunkelrestaurant statt.
Ja, das war natürlich blöd.
Obwohl in dem Fall war es, glaube ich, besser so.
Ja, also das war so, dass sich da jemand gemeldet hatte, den ich sehr interessant fand. Und weil ich dessen Experimentierfreude testen wollte, habe ich mich zum ersten Date mit ihm als Blind Date, im Dunkelrestaurant verabredet. Und das hat er auch wunderbar mitgespielt. Und der Abend war, solange wir uns in diesem Dunkelrestaurant befunden haben, ausgesprochen nett. Und ich hatte dann auch eben eine bestimmte Erwartung. Und als wir uns dann bei Lichte betrachteten, in der diesem Dunkelrestaurant angeschlossenen beleuchteten Bar, war es einfach ganz grauenhaft, weil also mir ein wirklich leicht verwahrlost aussehender Herrenhandtaschen tragender Mensch mit deutlichen Spuren von zu viel Alkoholkonsum über viele Jahre gegenüber saß. Und da kann man sich natürlich so sehr wohl auch den Vorwurf machen lassen, ja, den hättest du ja jetzt abseits seiner Unattraktivität, wenn zwei Stunden miteinander reden schon okay waren, dir anschauen müssen. Aber das war für mich wirklich, ich kann es nur so einfach so sagen, eine absolute Schockreaktion, dass da auf einmal sowas Unappetitliches mir gegenüber saß. Das war tatsächlich so. Also ich hatte da eine körperliche Abwehrreaktion.
Und dann haben sie auch einen ziemlich schnellen Abgang gemacht, der war gar nicht ladylike.
Der war mit Sicherheit nicht ladylike, ich gebe es zu, aber es war eine konsequente Beendigung der Situation. Und es zeigte mir auch, also es regnete in Strömen und wir fuhren in eine andere Bar und mein Vorschlag, geh schon mal rein und such einen Tisch. Und ich gehe alleine durch den Regen, nachdem ich den Parkplatz gefunden habe, wurde also dann gernstens angenommen und also es wurde die Herrenhandtasche aus meinem Auto gewuchtet und dann dachte ich, ab durch die Mitte, fahr nach Hause.
Schnell weg.
Also das war Flucht. Das habe ich später dann eleganter lösen können, als ich auch mit mehr Selbstbewusstsein dann auch mich getraut habe, freundlich, aber klar zu sagen, du bist bestimmt ein toller Mann, aber du bist nicht der tolle Mann für mich. Das ist auch sowas, was ich in dieser Zeit gelernt habe, diplomatisch Körbe zu verteilen, weil mein Ansinn war, nicht irgendjemanden über Gebühr zu verletzen. Natürlich ist zurückgewiesen werden immer mit einer Verletzung verbunden und das ist mir umgekehrt natürlich genauso passiert. Aber ich finde schon, dass wenn man sich auf so einer Ebene trifft, bestimmte Formen von Konventionen und Freundlichkeit auch wichtig sind. Und da habe ich mich nach Raoul, er möge es mir verzeihen, sehr versucht, am Riemen zu reißen und es dann anders zu tun.
Es gab aber durchaus auch tolle Männer, die sie fasziniert haben und wo es dann auch geklappt hat für eine Zeit.
Für eine Zeit. Also es gab dann eben Affären, die dann eben 2, 3, 4 Monate mal gedauert haben. Ja. Man stellt einfach fest, dass die Lebensentwürfe sehr unterschiedlich sind. Und das ist ja auch eins der zentralen Probleme von Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Das ist zumindest meine Erfahrung. Das große romantische Bindeglied, wir wollen ein Kind, ist zumindest für Frauen vom Tisch. Also zumindest für mich, haben eine erwachsene Tochter und also weitere Kinder wären da keine Option. Für Männer Mitte 40 ist das sehr wohl eine Option. Männer Mitte 40 können die zweite, dann nochmal 10 Jahre später die dritte und auch die vierte Familie planen und auch realisieren. Und da gehen natürlich dann die Entwürfe auseinander. Und es ist tatsächlich auch so, dass Frauen Mitte 40 unserer Generation relativ selbstständig sind. Das heißt, dass das Versorgungsmodell ist zumindest in Teilen ein Auslaufmodell. Und wenn sie einen Mann haben, der eben darauf gepolt ist und auch davon nicht mehr ablassen kann, dass sein tiefer Wunsch ist, eine Frau zu versorgen, die dann eben im Umkehrschluss bitteschön die organisatorische und emotionale Versorgungsleistung zu erbringen hat, dann wird es jetzt schnell sehr schwierig. Und das sind Dinge, die sich aber nicht am ersten und nicht am zweiten, sondern erst vielleicht im zweiten Monat rausstellen.
Aber ich glaube, Sie haben auch einen getroffen, der gleich am ersten Abend mit Ihnen eine Familie gründen wollte.
Ja, der war nun auch schon ein bisschen älter, da musste es natürlich dann auch zur
schnell
Sache
gehen.
Ja. Das war auch ein Diplom-Ingenieur,
also mit, der das systematisch abgehakt
mit systematischen
hat.
Parametern und der wusste genau jetzt, und wenn ich nicht kann, dann kann man noch adoptieren. Also der hatte einen genauen Plan für seine letzten Lebensjahre.
Welches waren denn so die, ja in Anführungsstrichen, skurrilsten Fälle, die Ihnen begegnet sind?
Im Buch ist ein sehr skurriler Fall Mike, der sich als Künstler, Mediziner, Mathematiker, als Multitalent verkauft hat, in Anführungszeichen, und dann im Mailwechsel auch noch, also mit der ganz tollen Mitteilung aufwartete, dass er durch eine erektile Dysfunktion dauerpotent sei. Das war dann zu einem Zeitpunkt, als mich schon auch die Recherchelust gepackt hatte. Und dann habe ich mir gedacht, den musst du unbedingt kennenlernen. Und dann lief es auch tatsächlich ab wie im Film. Er hat mich an der Bahn abgeholt, weil ich also mit der Bahn nach Berlin kam. Und der Siemer BMW war samt Kreditkarten und Geld in der Werkstatt. Er wollte dann mit dem Bus in die Stadt fahren und seine Wohnung, das doppelstöckige Penthouse, wurde gerade grundrenoviert.
Ja,
aber er wollte mich also sofort an seiner erektilen Dysfunktion teilhaben lassen. Mhm. Das hieß also, dass ich möge bitte ein Hotelzimmer organisieren.
Und möglichst auch bezahlen.
Ja, selbstverständlich.
Frau zahlt ja selbst. Ja.
Und ja, das ist auch im Grundsatz gar kein Problem, wenn es dann entsprechend verhandelt wird. Aber das war so, dass ich einfach neugierig war zu schauen, ist das schon im Bereich des therapeutisch Behandlungsbedürftigen, was mir da gegenüber sitzt, oder ist das einfach nur skurril oder völlig abgedreht? Und das war wirklich ein spannender Nachmittag in meinem Leben.
Das heißt aber, die Idee zum Buch ist eigentlich so im Laufe der Zeit erst entstanden. Das war nicht von Anfang an da.
Nein, also ich bin keine Journalistin und es war überhaupt nicht geplant. Das ist auch ein Vorwurf, der mir natürlich später von Männern, die sich dann vermeintlich wiedererkannt haben im Buch, dann auch so formuliert worden nach dem Motto, na, du hast uns ja nur ausgenutzt, du wolltest ja nie irgendwas. Das ist nicht richtig. Also es ist tatsächlich so, dass ich auf dem Land bei Hamburg meine Rinder gezüchtet habe und da einfach weit und breit kein Mann aufzutun war, der irgendwie ansatzweise zu mir gepasst hätte. Und das journalistische Interesse ist dann erst im Laufe der Zeit gewachsen, als ich einfach festgestellt habe, wie skurril und zum Teilweise rasend komisch und aufschlussreich das ist. Und ich hatte eine ganze Reihe Freundinnen, die da auch mit dem Gedanken gespielt hatten, sich aber nicht recht trauten. Und dann gab es also regelrechte Telefonkonferenzen. Ulrike, erzähl uns noch eine Geschichte. Was ist dir letzte Woche passiert? Mhm. Irgendwann war die Initialzündung, das musst du aufschreiben. Und ich habe immer in meinem Leben irgendwie geschrieben und hatte auch immer mit Schreiberei beruflich zu tun. Und insofern war der Weg da nicht ganz so weiter, ein Buch draus werden zu lassen. Also ich kann nur abraten, dieses ist keine Nummernrevue, wo also Frau sich nach jedem Kapitel Schenkel klatschend, das haben wir ja schon immer gewusst, die Männer. Ich meine das auch überhaupt nicht als Männerbashing, sondern es ist eine Beobachtung dessen, was mir passiert ist. Wohlwissend auch, dass ich bestimmt da viele Fehler gemacht habe, am Anfang mittendrin und am Ende bestimmt auch. Insofern ging es auch um viele Merkwürdigkeiten und das gibt ja da auch nachdenkliche Zwischentöne und das ist zumindest das, was mir viele Leser inzwischen auch geschrieben haben, dass einem manchmal ein bisschen das Lachen im Halse stecken bleibt. Und so ist es eben, das Leben. Es ist nicht brüllend komisch und es ist keine Männerverarsche, also das möchte ich da an der Stelle auch nochmal ganz deutlich sagen. Und komische Situationen entstehen aus unterschiedlichen Gründen. Und insofern, ja, ist das die ganze Bandbreite zwischen Tragikomik, Drama, Tragödie und einfach auch ein bisschen unglücklich verliebt sein. Das kommt da alles drin vor. Also, was vielleicht noch ganz erhellend war, ich habe relativ zum Schluss jemanden kennengelernt, von dem ich sehr angetan war. Sehr gebildeter, intellektueller, weitgereister Mann, wo sich rausstellte, dass er seit 30 Jahren verheiratet war und immer Zweitfrauen hatte.
Ups.
Und das habe ich dann durch einen Zufall rausbekommen und habe mich hinterher dann mit seiner Frau unterhalten, die mir erklärt hat, dass über die Jahre hinweg für sie das auch eine Regelung ist, mit der sie letztlich gut leben kann, weil es gäbe nichts Schlimmeres als einen langweiligen Mann zu Hause und einen gelangweilten Mann. Und ein Mann wäre immer dann aufregend, wenn er verliebt wäre, selbst um den Preis, dass es die Verliebtheit in eine andere Frau sei. Und mit dieser Situation hat sie sich offensichtlich über viele Jahre und Jahrzehnte sehr gut arrangiert und die Ehe schien zu funktionieren. Aber ich wollte da nicht, dass das fünfte oder dritte oder wievielte Rad auch immer am Wagen sein.
Also Männer zwischen 40 und scheintot suchen ja gerne viel jüngere Partnerinnen. Haben Sie das auch festgestellt? Also ich habe hier gelesen, einer hat Ihnen mal ins Gesicht gesagt, dass Sie mit über 40 schon zur B-Auswahl gehören. Wie reagiert man denn da?
Gefasst. Ich denke, das muss man auch vom genetischen, biologischen Punkt aus betrachten. Männer wollen natürlich immer genetisch betrachtet nochmal Familie gründen. Frauen denken da vielleicht ein bisschen mehr drüber nach. Das ist einfach festgelegt und das Schauen nach der Partnerin unterliegt Mechanismen und Parametern, die zehn und hunderttausende von Jahren alt sind. Und da wird eben nach, das weiß man ja heute alles aus der Verhaltenspsychologie, wie geschaut wird. Und da ist eben die junge, gebärfähige, attraktive Frau, die nach der alle Männer gucken, egal wie alt sie sind. Das ist so. Und natürlich würde man sich häufig mal freuen, wenn auch der ein oder andere Mann den intellektuellen Gedanken nachvollziehen könnte, zu sagen, Biologismus ist das eine, aber der Verstand sagt auch was anderes. Das Suchverhalten ist einfach so, dass es kaum Männer gibt, die eine Frau haben wollen in der zweiten Lebenshälfte, die nicht mindestens 10 Jahre jünger ist als man selbst.
Wie war denn Ihre Erfahrung? Online-Dating, ist das eher das schnelle Abenteuer oder sind es doch eher Männer, die seriös religiöse Geschichten suchen?
Das ist ganz unterschiedlich. Und da kann ich auch nur davon, mein Eindruck ist, nur warnen zu können, zu denken, im Internet sind nur die Spinner unterwegs und die Flachleger, sondern es ist wirklich das ganze Spektrum dessen, was man auch eben im Büro, auf der Straße oder im Restaurant trifft. Natürlich sind Männer dabei, die vorgeben, die große Liebe zu suchen und suchen den One-Night-Stand oder die Affäre. Und es gibt natürlich ganz genauso Männer, die tatsächlich aufrecht nach einer Partnerin suchen. Und um da auch die pseudo-emanzipatorische Konnotation rauszunehmen, das machen Frauen ganz genauso. Es gibt sehr wohl Frauen, die genau wie Männer den One-Night-Stand im Netz suchen.
Was hat sie denn im Nachhinein am meisten überrascht?
Überrascht hat mich, dass tatsächlich bestimmte Formen von Konsumverhalten sich in diese Formen der ja sehr intimen Partnersuche einschleichen im Internet. Und ich bin mich ganz so sicher, ob das nicht tatsächlich auch in der Realität genauso inzwischen passiert. Die Partnerportale haben aus meiner Sicht ein philosophisch ganz großes Risiko. Man trifft vielleicht schon den Richtigen, denkt aber, oh, ich habe ja noch 2487 andere Kandidaten in der Liste, die auch alle ganz hohe Übereinstimmungszahlen, Matching Points, Stars, was auch immer haben, gucke ich doch nochmal nach. Lege also die Pralinenschachtel zurück ins Regal und gucke, ob sie nicht noch was Besseres findet. Mhm. Das ist eine große und ganz schwierige Verführung. Und ich denke, wenn man klug mit dem Medium umgeht und man tatsächlich jemanden trifft, der den weiteren Kontakt lohnt, weil man den Eindruck hat, da ist ein Mensch, der interessant, liebenswert, was auch immer ist, dann würde ich heute sagen, raus aus den Portalen und sich wirklich auf diesen einen konzentrieren, als dieses mehrfach parallel oben, unten, hinten, neben daten. Das ist wirklich ein Konsumverhalten, was da Einzug hält. Und das ist mir sowohl von Männern als auch von Frauen, mit denen ich inzwischen gesprochen habe, eigentlich querbeet so bestätigt worden, dass diese Konsumhaltung wirklich eine Gefahr ist, der man sich auch selbst kaum entziehen kann.
Was haben Sie denn festgestellt bezüglich dieser Matching Points, der Matching Punkte? Ist es tatsächlich so, je höher die Punkte, desto besser passt der?
Also meine persönliche Erfahrung ist, dass das totaler Quatsch ist. Also man sollte nicht zu viel auf diese Matching Points gucken, sondern lieber tatsächlich auf die Selbstdarstellung gucken. Also wie stellen sich Männer dar? Und das ist alleine schon aufschlussreich genug.
Welche sind denn die Go's und No-Go's aus Ihrer Sicht?
Ich persönlich reagiere auf Plattitüden ausgesprochen allergisch. Es gibt Erfindungen in den ganzen Portalen, die heißen zum Teil Spaßmatch. Also derjenige, der sich nicht traut, einem anderen eine Mail zu schreiben, der kann dann eine vorformulierte Spaßfrage anklicken. Und wenn es dann Übereinstimmungspunkte gibt, also das ist nochmal so eine Einhilfe. Und dann, das finde ich sehr uninteressant. Und ich denke, wenn man da schon unterwegs ist, sollte man auch den Mut zusammennehmen, wenn man jemanden interessant findet und drei zusammenhängende Sätze schreiben. Und es ist sehr viel Belanglosigkeit unterwegs nach dem Motto, hey, das macht ja einen tollen Eindruck oder hallo, wie geht's? Also das fand ich dann immer sehr oberflächlich und das finde ich ein No-Go. Und was ich noch ein No-Go finde, es wird extrem nachlässig zum Teil geschrieben. Und es gibt in der Wahrnehmung für mich, nun bin ich allerdings auch jemand, der viel und gerne schreibt und sicherlich da auch eine Affinität hat, ich finde es ein Zeichen von Desinteresse und es wirkt auch einfach nicht sexy, wenn Sie von jemandem einen Brief kriegen, den Sie erstmal mit dem Rotstift innerlich lesen müssen, weil er so von Fehlern strotzt. Und dann denke ich mir, wie viel Aufmerksamkeit die Gegenseite aufgewendet hat, irgendwas dahin zu klären bzw. in die Tasten zu hauen, was so nachlässig und so unkoordiniert erscheint. Also da war ich häufig sehr erstaunt, dass das ja, was eigentlich die hohe Schule des Balzverhaltens auf schriftlicher Ebene sein müsste, dann so nachlässig betrieben wird. Also wenn so jemand sich einen Korb fängt, der darf sich bitte nicht wundern.
Was empfehlen Sie dann für das erste richtige Date?
Eine zeitliche Limitierung.
Also nur ein Kaffee.
Ich habe nach kurzer Zeit mich auf nachmittägliches, frühabendliches Kaffee, Tee trinken, was auch immer, verlegt, wo man dann einfach gesagt hat, ich habe noch abends eine Verabredung. Mhm. Und wenn es dann nun wirklich so unglaublich spannend und toll war, dann konnte man ja entweder diese kleine Lüge aufdecken oder den Termin vorgegeben absagen, was auch immer tun. Aber diese Limitierung, ich denke, wenn es gar nichts ist, weiß man es sowieso nach 10 Sekunden, weil auch das weiß man aus Verhaltensforschung, dass ob Männer und Frauen sich irgendwas zu sagen haben, entscheidet sich in Bruchteilen von Sekunden. Nun finde ich, so viel Konvention sollte auch drin sein, dass man nach 10 Sekunden nicht aufspringt, sagt, danke, Sie sind es nicht, der nächste bitte. möchte.
Oder so, sich gar nicht erst hinsetzt,
oder
wenn man
sich
den
gar
von
nicht
weitem
erst
sieht.
Das alles soll es geben. Ich denke, für einen Kaffee sollte man dann schon Zeit haben. Und manchmal hat der Kaffee dann auch nur eine halbe Stunde gedauert. Und häufig war er dann viel länger. Aber diese zeitliche Limitierung, die finde ich wichtig, das auch dann sacken zu lassen. Und was mir sehr häufig begegnet, ist, dass Männer in einer vorgeblichen Offenheit von vergangenen, gescheiterten Beziehungen erzählt haben und was da alles schiefgelaufen ist und was bitteschön nicht mehr schief zu laufen hat. Und da hatte ich dann gelegentlich den Eindruck, sehr wohl zuzuhören und zu denken, oh, wenn es da schon ein paar tolle Frauen gab, die ihn offensichtlich aussortiert haben, musst du ihn gar nicht einsortieren.
Welches Resümee ziehen Sie für sich selber nach diesem einen Jahr Online-Dating?
Ich bin viel gelassener geworden, obwohl ich mein Leben lang viel auch beruflich mit Menschen zu tun hatte und mich selber als nicht besonders schüchtern betrachtet habe, ist mir aufgefallen am Anfang, dass ich sehr wohl eher sehr zurückhaltend im Umgang mit Männern erstmal war. Und das ist jetzt nicht so, dass ich also plötzlich die Partymaus geworden wäre, aber ich weiß viel genauer, was ich möchte und noch viel genauer, was ich nicht möchte. Und das macht es für alle Beteiligten leichter, mit der Situation umzugehen. Und ich persönlich empfinde es nicht als Marke, eine Weile in seinem Leben alleine zu sein und einfach eine größere Gelassenheit im Umgang mit dem anderen Geschlecht zu haben.
Und Sie haben irgendwo mal gesagt, die Bar empfinden Sie als zweitbeste Kontaktbörse?
Den öffentlichen Raum insgesamt, also ob das jetzt eine Bar ist oder man sich auf irgendeiner Veranstaltung kennenlernt. Aber ich hätte das früher, wäre es in meinem Repertoire nicht gewesen, aktiv einen Mann anzusprechen, und das mache ich heute anders.
Warum der Titel bei Anruf nackt?
Der Titel bei Anruf nackt, den verdanke ich dem durchgeknallten Mike Maniac, der mir, nachdem wir uns getroffen hatten, eine SMS geschickt hat, folgenden Inhalts: Ich werde Sie anrufen und ich werde dann nichts anhaben.
Wie gruselig.
Sowas Ähnliches habe ich auch gedacht. Habe diesen zauberhaften Vorschlag dann auch ausgeschlagen und habe aber diese Formulierung eingedampft, verkürzt und verknappt dann zum Titel gemacht.
Ulrike Bornstein, schön, dass Sie hier waren.
Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.